This is where the rebel got born.
Das war der Augenblick, als der Rebell in Keith Richards geboren wurde. Welches Ereignis das genau war und noch einiges mehr über 70 Jahre Leben von Keith Richards jetzt im Kramladen. Er gilt als der Riffmaster des Rock, als Seele der Rolling Stones und als einer der wenigen Überlebenden der Ära des exzessiven Drogenkonsums in den 60er und 70er Jahren. Hallo und willkommen im Kramladen von der Mitwolker Rebell. Keith Richards, der am 18. Dezember seinen 70. Geburtstag feiern konnte, ist gemeinsam mit seinem Songschreiberpartner Mick Jagger einer der erfolgreichsten Hitlieferanten der Rockgeschichte, wird als Gitarrist hochgeschätzt, weniger wegen seiner solistischen Fähigkeiten, sondern vor allem als erfindungsreicher oder besser variationsfreudiger Schöpfer von Gitarrenriffs und Licks. Auch als Sänger tritt er immer wieder mal in Erscheinung und überraschte sogar als Schauspieler in 2 Folgen der Pirates of the Caribbean Saga Fluch der Karibik und spielte den Vater von Captain Jack Sparrow alias Johnny Depp. Für sein autobiografisches Buch Life erhielt Keith Richards 2 Literaturpreise, aber die höchste Ehrung, die Sir Jagger schon zuteil wurde, die steht noch aus. Doch Ritterschläge seien etwas für Kriecher, unkte er in Richtung Sir Jagger, und man bräuchte ihm diese Ehrung erst gar nicht anzubieten, denn sie wüssten genau, wo sie sich das hineinstecken sollten. Keith Richards, der beinharte Rocker, der letzte Aufrechte unter den poppig abgeknickten, angepassten Rockstars, einer der letzten Rockmillionäre, der doch im fortgeschrittenen Alter den lärmenden, schmutzigen Garagensound bevorzugt und es geradezu als Verrat am Rock'n'Roll ansehen würde, wenn er so etwas wie Multikulti-World-Music machen würde, wie Mick Jagger zuletzt mit seiner erfolglosen Gruppe Super Heavy, oder wenn er gar mit klassischen Oratorien zu tun hätte, wie Sir Paul McCartney. Und doch kann der harte Rocker Richards auch anders. Versteht es sogar als Sänger zu croonen, also wie ein sentimentaler Balladensänger einschmeichelnd zu singen. Well, it's just another day, slipping away. Each time that I draw my breath, you know, be slipping away. Just as you have touched my heart. Den Stones-Titel Slippin' Away sang Keith Richards schon auf dem Album Steel Wheels von 1989, hier aber in einer Live-Version, die während der großen Licks-Welttournee der Stones in den Jahren 2002 und 2003 aufgenommen wurde. Dass Keith Richards den Frontman und Mr. Rolling Stones Mick Jagger vom Mikrofon verdrängt, das kommt nicht so oft vor, doch immer wieder mal. Das populärste Beispiel dürfte der Song Happy sein, den Keith Richards alleine geschrieben und stets auch alleine gesungen hat, ursprünglich 1972 im berühmten Stones-Doppelalbum Exile on Main Street, zu einem Zeitpunkt, als Keith Richards nicht unbedingt immer happy, sondern tief verstrickt in seine Heroinabhängigkeit war. Die Stones hatten sich als Steuerflüchtlinge nach Frankreich verzogen und nahmen viele der Songs des neuen Albums in einer Villa auf, die Keith Richards gemietet hatte. Er war nicht immer gut drauf damals im Sommer 1971, als das Album aufgenommen wurde. Es gab Tage, wo er sich überhaupt nicht blicken ließ. Aber dann kam er plötzlich mit der Idee zum Song Happy.
That's a strange song in a way, because if you play it, you actually become happy. This is even in the worst of circumstances. No, there's a little magical bounce on it. I wrote it actually one afternoon when we were cutting Exile on Main Street in France, because the studio was in my basement. And Bobby Keys was with me, and they got this lick going, so we went down and I recorded it with just guitar And Bobby Keys on baritone saxophone, you know. And while we were doing that, Jimmy Miller, who was our producer at the time, came in. He was a very good drummer as well. So we said, well, let's put down a dub, you know, and just sort of sketch it out, play it later. It's another one of those things that ended up being the record, you know. It was just one of those moments that you get, that, very happy ones, you know. And it was, I can play it now, and it's... Well, it gives you a lift, you know. I don't know why, it's maybe the word.
Das ist schon ein seltsames Lied irgendwie, sagte Keith Richards, denn wenn du es spielst, wirst du wirklich froh. Sogar wenn es mal ganz schlimm ist, hat es noch einen kleinen magischen Hüpfer. Ich habe es an einem Nachmittag geschrieben, als wir in Frankreich Exile on Main Street aufnahmen. Das Studio war natürlich in meinem Keller. Bobby Keith war bei mir und ich spielte diesen Lick. Deshalb gingen wir nach unten und nahmen es nur mit Gitarre auf und mit Bobby Keith am Baritonsaxophon. Als wir dabei waren, kam Jimmy Miller herein, der damals unser Produzent war. Er war auch ein sehr guter Drummer und wir sagten, komm, spiel Schlagzeug dazu. Und wir machten eine Art Skizze und spielten es später. Es war wieder so etwas Eigenartiges, dass da auch die Platte kam. Es war einfach so ein Moment, so ein glücklicher Augenblick, der einfach passiert. Ich kann es jetzt spielen und es macht mich froh, einfach so. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es nur das Wort. Live from Central Park, New York City, im Sommer 1999 wurde diese Fassung von Happy aufgenommen. Sheryl Crow hatte viele Gäste zu diesem Sommerkonzert nach New York eingeladen, darunter auch Keith Richards, der seinen Song Happy gemeinsam mit Sheryl Crow sang. Die Singerei beherrscht Keith Richards durchaus, aber seine Domäne ist natürlich sein unvergleichlicher Gitarrenstil, wobei er nicht unbedingt ein virtuoser Solist ist, sondern ein Spezialist für markante Gitarrenriffs und Licks. Man nennt ihn ja auch The Human Riff oder auch The Riff Master, weil er es wie kaum ein anderer versteht, ein paar Gitarrentöne oder Akkorde zu einer knappen, aber prägnanten Figur zusammenzufügen, die einem Song dann Gesicht und Gepräge geben. Inspirieren ließ er sich für seine Stones Riffs von Bo Diddley, Muddy Waters und vor allem von Chuck Berry. Als er 1986 bei der Aufnahme von Chuck Berry in die Rock'n'Roll Hall of Fame die Laudatio zu halten hatte, sagte Keith Richards, es falle ihm schwer, jemanden zu würdigen, bei dem er alles geklaut habe. Die typischen Rock'n'Roll-Riffs von Chuck Berry mögen zwar Pate gestanden haben für einige der frühen Riffs von Keith Richards, doch die Chuck Berry-Riffs sind noch deutlich variationsärmer als die von Keith Richards. Das heißt, auch die Riffs von Keith Richards bewegen sich in einem begrenzten Raum von Ton- und Akkordfiguren. Aber bei einem Riff geht es ja auch um den Signalcharakter, ums Aufhorchen, Anknipsen und Wiedererkennen. Und Keith Richards hat sicher etliche Riffs für die Ewigkeit in die Welt gesetzt. Sein berühmtester ist die Dreitonfigur aus Satisfaction, die wir noch hören. Doch es gibt ja noch einige mehr an unsterblichen Riffs von Keith Richards. Riffs wie diesen ist Keith Richards schon zu Lebzeiten unsterblich geworden. Und man darf von dem 70-Jährigen noch einige knackige Gitarrenriffs künftig erwarten. Doch er versteht sich nicht nur auf Riffs der Marken hart wie ein Brett, donnernd wie ein Gewitter und ebenso cool wie groovend, er kann auch auf der Akustikgitarre einprägsame und schöne Gitarrenmotive entwickeln. Angie ist dafür ein gutes Beispiel. Das ist die besondere Kunst des Gitarristen Keith Richards. Er spielt clevere Gitarrenfiguren, rockende Riffs und geschmackvolle Akkordmuster. Das Posing des gniedelnden, fuddelnden, solistisch virtuos und rasend schnell losjatzenden Gitarreros, das ist seine Sache nicht. Er setzt seine Gitarre songdienlich ein, spielt atmosphärisch effektvoll und setzt bewusste Akzente. Man erinnere sich nur an seine großartigen gitarristischen Einwürfe im Stones-Klassiker Sympathy for the Devil, die hier besonders hervorgehoben bzw. nach vorn gemischt wurden. Hier war noch ein ganz frühes Solo von Keith Richards aus Time is on my side von 1964 angefügt, in einer extrem hohen Lage gespielt und auch hier stand die atmosphärische Wirkung im Vordergrund, nicht nur die Vorführung von gekonnter gitarristischer Fingerfertigkeit. Sein berühmter Riff, der bei jedem Hörer den Startknopf betätigt, war schon zuvor in der Riffmontage zu hören. Wie aus Start Me Up beinahe ein Reggae geworden wäre, das haben Mick Jagger und Keith Richards auf der DVD Four Licks erzählt.
One of the great luxuries of the Stones is that they have an enormous, great big can of stuff. I mean, what anybody hears is just the tip of an iceberg, you know. And down there is vaults of stuff. But you have to have the patience and the time to actually sift through it.
Was bei den Stones so großartig ist, sagt Keith Richards, dass man so eine enorm große Menge an Material hat. Was die Leute hören, ist nur die Spitze des Eisbergs. Darunter gibt es Berge von Sachen, aber man braucht Geduld und Zeit, um das alles durchzuarbeiten.
I remember finding this track called Start Me Up, which we sort of ignored. And the reason we ignored it was that we'd done it twice as a rock tune and then Take 3 through 20 was played as a reggae tune. It wasn't really good.
Ich erinnere mich, sagt Mick Jagger, dass ich eine Aufnahme von Start Me Up fand, die wir etwas ignoriert hatten. Der Grund dafür war, wir nahmen den Song zweimal als Rocktitel auf und dann von Take 3 bis 20 alles Reggae aufnahmen. Aber es war nicht sehr gut.
We did about 38 takes. Start Me Up. Yeah, man, cool, you know man, yeah, Rastafari. It didn't make it.
Keith Richards meint, wir nahmen es etwa 38 Mal auf. Start Me Up, ja, cool, ja, Rastafari. Und es war einfach nix.
Start Me Up, somewhere in the middle of a break, just to break the tension, I did it, and we hit the Charlie and I hit the rock and roll version. And 5 years later, when somebody sifted all the way through these, after then about 70 takes of Start Me Up, and found that one in the middle, you know, it was just buried in there, you know.
And that was take two, and so we overdubbed it, and there it was.
Nobody remembered cutting it. Nobody remembered doing it. You know, it was like time out kind of thing. And so we leapt on it again. We did a few overdubs on it, and it was like a gift, you know? Like, all songs are a gift, really, you know? I mean, comes from me, they're to me, that's a gift. And hopefully it's a gift when I pass it on.
Irgendwo mitten in einer Pause und einfach nur um die Spannung zu lösen, sagte ich, lass uns rocken. Und Charlie und ich spielten die Rock'n'Roll-Version. Und 5 Jahre später, wenn jemand sich durch alle Aufnahmen hindurcharbeitet, nach etwa 70 Mal Start Me Up, findet er dann diese Fassung irgendwo mittendrin. Die war darin vergraben. Und das war vielleicht unsere 2. Aufnahme. Wir machten ein paar Overdubs und das war's dann. Keiner erinnert sich an den Schnitt, keiner erinnert sich an die Aufnahme. Es war einfach wie eine Art Pausenmusik, von der niemand groß was erwartet hätte. Wir machten nochmal ein paar Overdubs und es war wie ein Geschenk, wie alle Songs Geschenke sind. Es kommt zu mir als Geschenk und es ist hoffentlich auch ein Geschenk, wenn ich es weitergebe.
Ladies and gentlemen, would you welcome back to Hyde Park, the Rolling Stones!
Start Me Up hier in der aktuellen Live-Fassung vom Juli, aufgenommen während des Sweet Summer Sun Hyde Park Konzertes der Stones 2013. Ursprünglich war der Song erschienen im Stones-Album Tattoo You von 1981. Start Me Up ist eine der typischsten Stones-Nummern, nicht zuletzt dank des cleveren, unverwüstlichen und sich ins Gehirn jedes Hörers eingravierenden Riffs von Keith Richards. Der Song hatte einige Hürden zu nehmen und eine erstaunlich lange Entwicklungsgeschichte hinter sich gebracht. Bereits für das Album Sticky Fingers von 1970 war eine Demo-Fassung erstellt worden. Ein weiterer Versuch wurde 1978 für das Album Some Girls unternommen, aber es dauerte dann bis 1981, bis die endgültige Form gefunden war. Die Single stieg damals zum Welthit auf. Noch wichtiger für die Entwicklung der Stones war fraglos der folgende Song. Wie die Idee zu diesem anderen großen Stones-Klassiker entstand, nämlich zu Jumpin' Jack Flash, dem Monster-Hit von 1968, dazu erzählte Keith Richards eine Anekdote, die den klanggewaltigen Song plötzlich in einem anderen Licht erscheinen lässt, weil das auslösende Ereignis für die Entstehung dieses monumentalen Songs eher banal war.
Mick and I were in my house in England, in the country, and it was And we'd been up all night, and it was 6:30 in the morning. It was a dismal day, you know, English, grey. And we were just both crashing up. Mick was on the couch, and I was in an armchair with a guitar, and we were, like, on the verge. And suddenly this sound of these boots went by the window, clump, clump, clump. Really, I mean, you had to be there to hear it, and woke Mick up. What was that? And I said, I looked out the window, I said, oh, that's Jack. That's Jumpin' Jack. Yeah, and then we started to play with those words. But, I mean, really, I mean, we sort of virtually woke up out of a stupor, you know, by these guys' boots. It was my gardener. He was a great guy, but he's another story. And, but I just said, that's Jack. He's leaping about a bit. I said, yeah, it's Jumpin' Jack, And then Flash came and suddenly we were wide awake and we started to work, you know, and you never know when they're gonna come.
Keith Richards erzählt, Mick und ich waren in meinem Haus in England auf dem Land und es war morgens um 6.30 Uhr. Wir waren die ganze Nacht wach. Es war ein trübseliges Wetter, englisch grau und wir konnten uns kaum noch wach halten. Mick lag auf der Couch und ich saß im Sessel mit einer Gitarre. Und wir waren beinahe weg. Plötzlich kam dieses Geräusch von Stiefeln am Fenster vorbei. Trampel, Trampel, Trampel. Das war nicht zu überhören. Und Mick wurde davon wach. Was war das? Ich schaute aus dem Fenster und sagte, oh, das ist Jack, der da rumspringt. Und dann fingen wir an, mit den Worten rumzuspielen. Das war's. Man wacht durch die Stiefel dieses Kerls auf. Das war übrigens mein Gärtner. Er ist sehr nett, aber das ist eine andere Geschichte. Ich sagte also, das ist Jack. Und Mick sagte, der springt aber ziemlich rum. Darauf ich, ja, das ist halt Jumping Jack. Und dann kam noch Flash dazu und plötzlich waren wir ganz wach und begannen zu arbeiten. Du weißt nie, wann die Ideen kommen. Wenn ich diesen ersten Riff in Jumping Jack Flash spiele, passiert irgendetwas in meinem Magen, sagte Keith Richards in einem Zeitungsinterview. Ein unglaubliches Hochgefühl. Es lässt sich am besten mit einer Explosion vergleichen. Du springst einfach auf diesen Riff und er spielt dich. Es ist das einzige Gefühl, das meiner Meinung nach dem Nirvana nahe kommt. So begeistert äußerte sich Keith Richards über diesen Song, mit dem die Stones sich von ihrer psychedelischen Popphase endgültig verabschiedet hatten und nun ein Manifest ihres neuen, kraftvollen und wuchtigen, rockbetonten Rhythm-Blues-Stils ablieferten. Sie waren wieder zu ihren aufmüpfigen, rebellischen Ursprüngen zurückgekehrt. In seiner Autobiografie Life benennt Keith Richards eine entscheidende Begebenheit in seinem jungen Leben, die ihn zu einem Rebellen gemacht hätte. Es war der Rauswurf aus dem Schulchor, nur weil er in den Stimmbruch gekommen war. Dies war auch sein Bruch mit den Autoritäten. Im folgenden Interviewausschnitt sagt er, das sei es gewesen, dass in ihm der Rebell geboren wurde. Er habe das als total unfair empfunden. Für diesen Chor habe er sich schließlich die Seele aus dem Leib gesungen und dann das einfach rausgekickt. Willkommen im Leben.
It probably was, and the more I thought about that, and that was, I mean, this is where the rebel got born. And I think it was just totally unfair treatment as we were concerned about, oh my God, we sung our hearts out for this score, and then it's just like a, you know, the boot. And you say, oh, welcome to life. I had nothing to do with authority. I just found it all superfluous and unfair.
Und er fügte hinzu, er habe mit Autoritäten nichts zu tun. Er habe die immer als überflüssig und ungerecht empfunden. Kein Wunder, kam er doch mit den Autoritäten der Staatsgewalt massiv in Konflikt. Im März 1977 wurde er wegen Heroinmissbrauchs verurteilt, saß im Gefängnis und wurde 1978 auf Bewährung freigelassen. Er kämpfte gegen seine Heroinabhängigkeit an, blieb aber lange Zeit gefährdet. Schon in den 60ern hatte er mit dem Heroin angefangen. In den 70ern war er einer der Rock-Junkies, mit deren Ableben jederzeit zu rechnen war. Erst mit Hilfe seiner Frau Patty Hansen, die er am 18. Dezember 1983 an seinem 40. Geburtstag heiratete, schaffte er es, seine Sucht zu überwinden, zumindest seine Heroinabhängigkeit. Von anderen Drogen wie Kokain und Alkohol mochte er allerdings nicht zurecht lassen. Erst als er 2006 auf den Fidschi-Inseln angeblich von einer Palme gefallen war, tatsächlich war er über einen Baumstumpf gestolpert, was aber eine schwere Kopfverletzung nach sich zog, sodass ein Blutgerinnsel aus seinem Schädel operativ entfernt werden musste, erst dann schwor er den Drogen angeblich ab. Es sei ihm leicht gefallen, schrieb er in seinen Memoiren. Zitat, die Drogen sind meiner inzwischen wohl überdrüssig geworden. Anders als Mick Jagger hatte Keith Richards nie vorgehabt, eine Solokarriere zu starten. Doch als Mick Jagger sich von den Stones zurückzog, um Soloplatten zu veröffentlichen, probte auch Keith Richards immer mal wieder den Ausstieg, hatte eigene Bands, die New Barbarians Ende der 70er Jahre und später Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre die Expensive Winos, mit denen er auch Konzerte gab, so zum Beispiel am 15. Dezember 1988 Live at the Hollywood Palladium, so heißt das Live-Album, das 1991 erschien. Daraus der Song Take It So Hard. Richards and the Expensive Winos, Live at the Hollywood Palladium, eines der Tondokumente, das belegt, dass auch Keith Richards musikalisch fremdgegangen ist. Weil zwischen Richards und Jagger eine Dauerfehde bestand, die immer wieder zu Streitereien und auch zu schwerwiegenden Zerwürfnissen führte, kam immer mal wieder das Gerücht auf, Keith Richards würde nun endgültig hinschmeißen. Deshalb schrieb der US-Gitarrist und Sänger Nils Lofgren die Song-Hommage Keith Don't Go, wobei er zwar auch sein Ende bei den Stones meinte, vor allem aber die Gefahr der selbstzerstörerischen Heroinsucht. Im Text heißt es: Wir vermissen unseren Vater Jimi Hendrix. Das Atmen fällt schwer mit diesem Verlust. Doch noch haben wir dich, Bruder. Nagle dich nicht selbst ans Kreuz. Ich sehe, wie du die Band anführst. Du bringst den Drive in meine Seele. Du sendest eine Botschaft an Millionen. Keith, don't go. Eine musikalische Liebeserklärung an Keith Richards von Nils Lofgren, Keith Don't Go. Er ging nicht, wird wohl auch bleiben, bis er dereinst von der Rockbühne abberufen wird. Und er hat offenbar auch immer noch Spaß daran, selbst die ältesten Kamellen wie Satisfaction zu spielen, die er kürzlich zur Veröffentlichung der DVD Sweet Summerson Hyde Park Concert im Interview sagte. Ich versuche, das Denken zu vermeiden. Ich gehe auf die Bühne nicht, um zu denken. Es geht um Instinkte und Gefühle. Und ich lasse mich tragen von der Energie und dem Enthusiasmus des Publikums. Und ich habe ein sehr herzliches Gefühl für das Publikum, genauso wie die Leute ein herzliches Gefühl für mich haben. Und ich möchte ihnen noch den letzten Tropfen Schweiß schenken. Der letzte Song unserer Shows in diesen Tagen ist Satisfaction, den die Band lange Zeit absolut nicht mehr spielen wollte, weil wir dachten, wir würden den Song auf der Bühne nicht mehr richtig hinbekommen. Außerdem war das schon immer eine komische Band, weil sie sich weigerte, ihre großen Hits zu spielen, aber so sind wir halt. Doch so langsam haben wir uns damit angefreundet und jetzt ist es wie die Kirsche obendrauf. Es ist halt ein großer Song, sagt Keith Richards.
I try and avoid thinking. I go on stage not to think. I expect instinct and emotions to take over. And I'm riding basically on the energy of and the enthusiasm of the crowd. And I'm feeling very warm towards them because they're feeling very warm towards me. And I'm just trying to like give them the last drop of sweat. The last song on a show these days is going to be Satisfaction, which weirdly enough this band refused to play on the stage for many years. I mean, it just wasn't, we could never get it right on stage. And I mean, it's a dopey band in a way, you know, they refuse to play their greatest hit, and that's the way we are. But we've slowly grown into it, and now it is really like putting the cherry on the top, you know. I mean, it's always a great song, a great record.
Und dass Satisfaction bis heute ein Klassiker geblieben ist und zu den All-Time Greatest gerechnet wird, liegt natürlich auch an dem simplen, aber markanten Gitarrenriff von Keith Richards.
Yeah.
Wenn das kein Beweis ist, dass ein Rockriff Volksmusik werden kann. Jedenfalls haben hier im letzten Sommer die Konzertbesucher des Sweet Summer Sun Hyde Park Konzertes den berühmten Riff von Satisfaction noch lange alleine bzw. gemeinsam weiter gesungen. Und damit ist alles über die Bedeutung des Riffmasters Keith Richards gesagt. Mit einem Ausschnitt aus einer weiteren Hyde Park Live-Aufnahme und einer weiteren berühmten Gitarrenfigur von Keith Richards geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum 70. Geburtstag von Keith Richards zu Ende.